Als ich neulich so am Aufräumen war und so in alten Magazinen gestöbert habe, so richtig alt noch aus der Vor-Corona-Zeit, da ist mir so ein bisschen aufgefallen, der Tenor, der da in diesem Magazin war, das war so die Darstellung des guten Lebens, des gelingenden Lebens, ausgebreitet so in den Ressorts Reisen, Psychologie, Wellness und anderen. Und ich muss sagen, das hat sich sehr inspirierend gelesen, ich habe so richtig Lust auf Urlaub dabei bekommen. Wenn ich aber auf der anderen Seite gleichzeitig die Nachrichten höre, sehe, lese, die heute stattfinden, dann muss ich aber auch sagen, dass diese damaligen Visionen von einem guten Leben mir nach nur vielleicht 2 Jahren schon als etwas von gestern vorkommen. Und ich habe dann mal die aktuelle Ausgabe dieses Magazins in die Hand genommen und da war eines der Lebensberatungstitelthemen Vertrauen in schweren Zeiten. Das klingt schon mehr nach dem aktuellen Dreiklang Krieg, Pandemie und Klimakrise, die unsere Nachrichten bestimmen. Aber es sind ja nicht nur die Nachrichten, muss man sagen, die diesen Dreiklang weiterverbreiten. Wir sehen es ja, wenn wir ehrlich sind, auch schon in unserem Leben. Seien es Furcht und Sorge vor der Zukunft. Sein ist zumindest das Wahrnehmen von Supermarktregalen, die zum ersten Mal, seit wir vielleicht denken können, zu Teilen leer sind. Sei es ein Blick auf die Gasrechnung, gucken wir auf die Nachrichten zum Beispiel hier in der Gegend. BASF bereitet sich aktuell vor auf einen möglichen Stopp ihrer Produktion. Wohnungsgenossenschaften, vielleicht ein bisschen weiter weg, bereiten vor, dass sie das vom Wasser abschalten, ganz einfach. Letzte Woche haben wir von den Kindern hier ein Theaterstück gesehen. Die Kinder haben so ein bisschen erzählt von sich, von ihrem Leben, was sie bewegt, was sie sorgt. Und da war ich auch sehr erschrocken, wie sehr dieser Dreiklang von Krieg, Pandemie, Klimakrise, neben den ganzen Alltagsproblemen, die unsere Kinder natürlich haben, die Gedanken und Sorgen dominiert. Vielleicht ein ganz praktisches Beispiel, um ein Bild vor Augen zu haben. Ich finde, ein Bild vor Augen zu haben, ist immer ganz gut. Ich habe uns ein Bild mitgebracht. Das Bild ist nicht aus Afrika. Es ist aus Norditalien, wo der Po, der Fluss Po, ganz einfach ausgetrocknet ist. Das ist ein Zustand, der laut Zeitungsberichten seit Erfassung der Wetterdaten so von niemand erlebt worden ist. Oder fragt man sich natürlich, was macht so ein Bild mit uns? Sind das Nachrichten? Ist das eine Sorge, dass die Preise für Parmesan steigen? Ist es Mitgefühl mit den Menschen vor Ort? Oder vielleicht noch wesentlicher als das ist die Frage, sind das lauter Einzelfälle, die ich da jetzt aufzähle, die jetzt irgendwie zufälligerweise ihren Weg in die Medien oder in unsere Gedanken finden? Oder ist das vielleicht ein Wendepunkt? Ist das eine große Krise, eine Art Zeitenwende, wie von vielen Feuilletonisten, Zeitungskommentatoren gesagt wird? Beispielsweise habe ich mal ein Zitat von George Soros mitgebracht, einem Investor, der gerade erst vor 2, 3 Wochen gewarnt hat vor einer Eskalation des Krieges mit der Befürchtung, wenn das so eskaliert, wie in der Vergangenheit Kriege eskaliert sind, kann das zum Auslöschen der Zivilisation, wie wir sie kennen, in der Form, wie wir sie heute haben, führen. Oder nüchterner ist unser Kanzler Olaf Scholz, der uns auf harte Zeiten einstimmt, oder Mitglieder seiner Regierung, die uns oder den Firmen den Kauf von Notstromaggregaten anraten. Ein pragmatisches Vorgehen. Fest steht, das Problem ist tiefer als nur eine zeitweilige Krise, tiefer als vielleicht nur das, was wir mit Corona erlebt haben und vielleicht an dieser Stelle vielleicht hoffnungsvoll auch schon zum großen Teil hinter uns gelassen haben, diesen Teil. Aber trotzdem, denke ich, politische Bündnisse auf der Welt verschieben sich. Wir merken, Lieferketten geraten ins Stocken, Rohstoffe werden knapp und der Klimawandel, wie wir hier auf dem Bild sehen, der schreitet voran und scheint stärker zu werden. Und wenn wir zurückgucken auf, die Älteren unter uns, 70 Jahre Frieden, haben sie vielleicht miterlebt, Stabilität, Wohlstand unserer westlichen Welt. Das gerät durch all diese Dinge zusammengenommen in ein Wanken und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gerät mit ins Wanken. Wenn wir unsere digitalisierte Welt, die uns in unseren, all den Technikmagazinen so vorgestellt wird, als so eine Art Garten Eden 2.0 betrachten, dann kann man vielleicht doch sagen, die Vertreibung aus dem digitalen Paradies oder vielleicht nicht nur aus dem digitalen steht bevor. Genug der drastischen Worte, ich möchte einfach mit euch gemeinsam überlegen, was das für uns als Christen bedeutet, wie wir damit umgehen können. Und in diesem Punkt ist die Bibel richtig hochaktuell, müssen wir sagen. Eine Krise, wie wir sie jetzt rundherum um uns erleben, war für die Menschen im Alten Testament sozusagen die Blaupause ihres Lebens, die Normalität. Hunger, Krieg, Seuche, Deportation, Migration, Vertreibung, Umweltkatastrophen. Herzlich willkommen im Alltag des Alten Testamentes. Und doch haben die Menschen in genau diesen Zeiten ihre tiefsten Gottesbegegnungen gemacht. Wir haben letzte Woche das Zukunftsfest unserer Gemeinde gefeiert und Erich Schellenberg hat gepredigt über Gottes Zukunftsversprechen an Abraham. Auch in den tiefen Krisen des Alten Testamentes, der Bibel überhaupt, hat es immer Hoffnung auf eine Zukunft gegeben. Und auch wir dürfen uns trotz der Krise, trotz der Sorge, die wir haben, auf eine Zukunft mit Gott freuen. Persönlich und auch wir als Gemeinde hier zusammen. Sie wird vielleicht nur einfach anders aussehen, als wir sie uns ausgemalt haben, als wir sie erwartet haben. So wie die Pläne von Gott für Abraham andere waren, als die, die Abraham selber für sich gemacht hat. Im Gedanken an so eine Dauerkrise, eine zugespitzte Krise, müssen wir uns fragen, wie positionieren wir uns da? Was hilft uns und was müssen wir tun, um anderen zu helfen? Ja, so aus der Wirtschaft kommen, sagt man natürlich immer so, Krise ist eine Chance und der Gedanke ist auch hier natürlich nicht von der Hand zu weisen. Wir können die Krise als eine Chance nutzen, um Dinge, die in die falsche Richtung laufen, zu korrigieren. Sei es in unserem Glauben, sei es in unserer inneren Haltung, sei es in unserer Lebensweise oder in der Erfüllung von unserem Auftrag. Es ist halt so, ob wir wollen oder nicht, irgendwie mischen sich auf der Welt Karten neu. Und das können wir nicht aufhalten, wir können nicht in die Weltpolitik eingreifen. Aber trotzdem können wir natürlich an der Stelle, wo wir stehen, agieren und wir können etwas beitragen. Sei es für die Umwelt, sei es für die Menschen der Ukraine, so wie wir das ja teilweise auch schon getan haben. Da können wir etwas tun, genauso wie wir für unseren persönlichen Glauben etwas tun können. Und das ist viel und ich finde, das macht so eine Krise auch leichter zu ertragen, als vielleicht so am Anfang der Corona-Zeit, wo man gar nicht wusste, um was es geht, wo man nur wusste, stillhalten, isolieren ist angesagt, nichts tun ist angesagt, das fand ich viel schwerer. Ja, wie predigt man dazu? Ich habe da lange überlegt, was soll ich dazu sagen? Man kann natürlich über Trost und Hoffnung reden, über Endzeit, über gesellschaftliches Engagement. Und auf der Suche nach einem geeigneten Bibeltext, da bin ich so ein bisschen verzweifelt. Nicht, weil es in der Bibel keine Stellen gab, sondern weil praktisch jede Bibelstelle, die es gab, dazu gepasst hätte. Ja, ich habe ja schon gesagt, die Krise als Blaupause des Alten Testamentes. Und da habe ich mir gedacht, am besten, am wichtigsten ist vielleicht in so einer Situation, ein stabiles Fundament zu haben. Ein Fundament, das uns trägt. Etwas, auf dem wir unser Lebenskonstrukt bauen können. Etwas, was uns die notwendige Kraft gibt, um eine Krise in eine Chance zu verwandeln oder um die Krise auszuhalten. Und da haben wir als Christen etwas, was der Rest der Welt nicht hat, einen Schatz, den wir heben können. Ich habe uns dazu zwei Bibelstellen mitgebracht aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Zwei Bibelstellen, die so direkt gar nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, aber die vom Kontext gut zusammenpassen, die sich ergänzen, nämlich einmal aus Micha 6. Ich lese sie einfach mal, bevor ich was dazu sage. Und Matthäus 7, Vers 24, die folgenden. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und aus Micha 6, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich will gar nicht groß zum Hintergrund etwas sagen, vielleicht nur ganz kurz, der Prophet Micha, der lebte zur Zeit Jesajas unter den Königen Jotham, Ahas und Hiskia. Und er beklagte soziale Ungerechtigkeit und religiösen Verfall an und hat dadurch durch sein Wirken beigetragen, am Ende zu den Reformationen oder Restaurationen, Reformen, die der König Hiskia später gemacht hat. Und was wir gelesen haben aus Matthäus 7, das ist die Geschichte vom Hausbau, damit beendet Jesus sozusagen die Bergpredigt, ein Schlusswort oder eine Quintessenz der Bergpredigt in ein paar Versen, könnte man sagen. Ja, was macht ein gutes Fundament aus? Ich habe mal versucht, Steine daraus zu kristallisieren, die ich in diesem Text meine gefunden zu haben. Steine, die etwas tragen können. Wir können gerade mal das Bild dazu nehmen. Das ist ein Bild von einem Haus, was ich in der Schweiz gesehen habe. Ist schon recht alt und so richtig in die Felsen hineingekuschelt. Definitiv. Also ich glaube, mehr auf Felsen bauen und in Felsen bauen und unter Felsen bauen kann man nicht. Habe ich jedenfalls in meinem Leben noch nicht gesehen. Eine Höhle würde vielleicht noch passen und deswegen habe ich dieses Bild einfach mal mitgebracht. Als ein Beispiel für ein Fundament. Und da hätten wir zunächst den Glauben. Der Text redet davon, dass wir auf Gott hören sollen. Genau, du hast den ersten Stein schon eingeblendet. Die Steine werdet ihr hineinpurzeln sehen im Laufe der Zeit. Den Glauben, das Hören auf Gott, auf Gottes Wort, mit ihm in Kontakt zu sein, sein Wort zu kennen, sein Wort zu studieren, mit einer Beziehung in Gott zu stehen, wie der Text das beinhaltet, das ist Glauben. Und daraus entsteht Nachfolge. Daraus entsteht ein Tun als der nächste Stein. Genau, der Text fordert uns nämlich auch auf, das Wort umzusetzen. Nicht nur es zu hören, sondern es eben auch umzusetzen. Eine Handlung ist gefordert. Kein Abwarten auf die Ewigkeit, kein Absitzen des Heilsplanes, kein Beobachten und auch kein Rückzug ins Innerste. Ebenfalls wichtig am Fundament, wie das Wort Fels schon sagt, ist die Stabilität. Das nächste Wort, danke. Die Stabilität, auf der man aufbauen kann. Es gibt etwas Stabiles in dem Chaos um uns herum, etwas Unverrückbares, etwas, was sich auch nicht verschiebt, wenn sich die Zeiten ändern. Dann haben wir einen ganz besonderen Baustein, das ist die Wahrheit. Gottes Wort zu halten, das bedingt natürlich auch die Anerkennung, dass eine Wahrheit dahinter steckt, sonst wäre es ja sinnlos. Nämlich die Wahrheit des allmächtigen Gottes, vor dem wir demütig sein sollen. Ohne Anerkennung einer Wahrheit, ohne Erkenntnis einer Wahrheit, da wäre ja jede Beschäftigung mit solchen Versen eine Sammlung beliebiger Wortfetzen, ja, die wir hören können oder es eben auch lassen. Aber auch menschliche Wahrheit, die wir selber erforschen, aufbauen, das können wir auch als ein Geschenk Gottes begreifen. Etwas, was uns hilft, die Welt zu erkennen, sie zu ordnen, der wir Feinschliff geben können, beispielsweise durch Wissenschaft, durch Diskussion, durch Weitergeben. Und als Christen, denke ich, können wir die daraus resultierenden Erkenntnisse durchaus als Lob Gottes sehen, nämlich, dass wir das tun, wofür er uns geschaffen hat, wie er uns geschaffen hat als Menschen mit einer Intelligenz. Über Querdenker und Verschwörungstheoretiker haben wir eigentlich in den letzten Jahren, möchte ich schon mal fast sagen, genug gehört. Vielleicht trotzdem nochmal aus Anlass des ausgetrockneten Flusses Po habe ich in den Medien gefunden, dass sich da eine Nosikita, Antitrockenheitsbewegung oder wie auch immer gebildet hat, die Aussagen hat wie, nun ja, der Po, der trocknet halt nun mal jedes Jahr aus oder der Po ist überhaupt gar nicht ausgetrocknet, diese Bilder sind einfach nur Fake. Oder, naja, diese Bilder hat jemand irgendwo mal gezogen, das ist letztlich nur politische Stimmungsmache zur Wahlmanipulation. Oder noch besser, das Wasser wurde aktiv zurückgehalten im Auftrag von Großkonzernen, die in Wirklichkeit nur das Land der Bauern haben wollen und sie durch diese Trockenheit zum Verkauf in die Armut drängen wollen. Ja, man kann das kurios finden, aber ich glaube, dass da eine ganz große Not dahinter steckt. Also ich hatte gerade gestern, zufälligerweise kann man vielleicht sagen, ein Art seelsorgerliches Gespräch mit einem Mann, dessen Ehe über solchen Sachen in die Brüche gegangen ist. Ganz einfach, weil seine Frau immer tiefer eingestiegen ist in solche alternativen Geschichten, sich immer her bis hin, naja, er sagte vielleicht, so eine Art Reichsbürgerbewegung hinein verrannt hat, bis gar kein Miteinander, gar kein Reden, keine gemeinsame Basis mehr möglich war. Deswegen, also ich denke, dass Geschichten, die eine allumfassende Wahrheit, ein allumfassendes Wissen, alternatives Wissen haben, ein Wissen, das die Freimaurer Bill Gates und Davos gleichzeitig in einem großen Plan vereint, das muss uns misstrauisch machen. Ja. Solche Wahrheiten stehen hier in solchen Texten nicht drin. genauso wenig, wie wir ganz konkrete Verheißungen zur Wiederkunft Christi haben in Bezug auf Tag und Stunde. Und dass wir jetzt natürlich immer, so sehr wie sie ersehnen, kritisch hinterfragen müssen, wie viel wollen wir davon haben, wie viel ist unser Denken, wie viel steckt eben auch wirklich drin. Denn unser Wissen ist am Ende trotz alledem immer nur ein Stückwerk. Gott offenbart seine Pläne nicht völlig, so wie er auch Abraham seinen Plan eben nicht am Anfang gleich allumfassend offenbart hat, sondern eben nur in Stücken. Auf der anderen Seite zum Dazuerfinden muss uns natürlich das Weglassen misstrauisch machen, das Verdrängen, das Leugnen, das Abkapseln von allgemein nachvollziehbaren Fakten. Das mag oft aus Kalkül geschehen, das mag oft eine Verdrängung sein, ja, eine psychologisch bedingte Verdrängung, um die Sachen besser aushalten zu können. Vielleicht einfach nur in Summe, die Wahrheit ist eine zarte Pflanze, die durch Verdrehung, durch Verleugnung gefährdet ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir sie gießen, wenn wir sie verantwortlich und gut einsetzen, dann kann sie ein fester Fundamentstein werden. Gehen wir weiter mit den Baustein. Der nächste Baustein, den ich gefunden habe, sind Werte. Es gibt etwas Gutes, wird gesagt. Die Dinge im Leben, die sind nicht sinnfrei, sie sind nicht egal. Liebe üben, demütig sein vor Gott, das beinhaltet unsere innere Haltung. Es geht dabei jetzt gar nicht unbedingt um eine moralische weiße Weste, mit der wir andere beeindrucken können. Da stelle ich mich hinter Luther, der sich selber als stinkenden, elenden Madensack bezeichnet hat. Das ist eine gefahrlose Position, glaube ich. Gottes Worte sollen eine Richtschnur sein, ein Kompass, eine Hilfe zum Leben. Und der Schlüssel dazu ist die Liebe Gottes und die Liebe, die wir untereinander haben sollen. Und dann werden diese Werte, die eben ein Grundstein sind, ein Teil eines Fundamentes und nicht Teil einer Mauer, die uns vom Rest der Welt trennt. Ja, ein weiterer Baustein im Fundament ist die Gemeinschaft. Liebe üben impliziert auch das Gegenüber. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft mit den Menschen. Wir sind Menschen, die von Gott geliebt sind und deswegen auch untereinander Liebe üben sollen. Menschen, die zurücklieben. Menschen, die einander Hilfe und Korrektur sein können in unserer Welt. Und dann sehe ich noch einen allerletzten Baustein in dem Text. Das ist die Hoffnung. Sie wird zwar nicht als Wort erwähnt, aber ich denke, dass sie tief im Text drinsteht. Nämlich, wer ein Haus baut, der hat die Hoffnung, dass das etwas Längerlebiges ist, sonst würde er vielleicht einfach nur ein Zelt aufschlagen. Oder wer sich an Gottes Wort hält und wer Liebe übt, der hat die Hoffnung, dass er damit im Leben etwas bewirken kann. Und ich denke, gerade in einer Krise ist Hoffnung oft zuverlässiger als betriebswirtschaftlich durchkalkulierte Pläne von Dingen, die nicht aufgehen. Erst die Hoffnung rundet diese ganzen Steine zu einem Fundament ab. Hoffnung auf einen Gott, dessen Güte und dessen Handeln wir vertrauen können. Hoffnung auf eine Zukunft, die er uns schenken will. Und die Aussicht, Teil seines Plans in dieser Welt zu sein, gibt unserem Leben einen Sinn. Ja, ich habe gesagt, Bergpredigt ist der erste Text. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man das alles so zusammenfasst, kann man sagen, Jesus ist unser Fundament. Sein Wort, sein Tod am Kreuz, sein ganzes Leben, in all dem finden wir diese Dinge wieder. Und man kann sagen, Jesus ist unser Fundament. Amen. Aber ist damit alles gesagt? Ich befürchte leider nicht, weil wir als Menschen natürlich immer noch den Anfechtungen hinterliegen, den Deutungen der Unwissenheit, all den Dingen in unserem Leben und die Sachen halt eben oft nicht so ganz klar sind. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, ein bisschen zu spekulieren. Ich habe einen fiktiven Lebensbericht über einen Herrscher namens Alexander geschrieben. 40 Jahre alt war Alexander, als er König wurde, und er regierte 35 Jahre in der Hauptstadt und tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte in den Wegen seiner Väter und wich weder zu Rechten noch zu Linken. Er reinigte das Land von den Götzenanbetern und ließ abbrechen die Altäre der Bale. Klingt so vom Wortlaut vertraut, oder? So als Muster, das haben wir alle schon mal gehört. Aber das Problem an diesem Text ist, dass die meisten Herrscher, die halt eben an der Macht sind, sich natürlich in so eine Story einsortieren wollen. Sie passt natürlich politisch perfekt auf die Agenda von Putin oder Lukaschenko, die einen Schulterschluss machen mit mächtigen Oligarchen, einen Pakt mit einer Staatskirche, Kontrolle haben über Medien, die diese Geschichten dann erzählen, über ein Umdeuten von Werten und ein Umdeuten von Wahrheit. In diesen Erzählungen ist der Westen ein Angreifer, ein Kriegstreiber, ein Verhinderer von Getreidelieferungen nach Afrika, ein Unterstützer von Nazis. Das wird natürlich dadurch erleichtert, dass wir sündige Menschen sind, dass es so etwas wie Guantanamo gibt, dass es so etwas wie einen Irakkrieg gibt, den man uns vorwerfen kann oder unseren Bündnispartnern. Am Ende ist es aber eine Umdeutung, die so weit geht, dass der Begriff einer nachprüfbaren, einer anerkannten Wahrheit ausgehöhlt wird, am Ende leer und sinnlos wird, so sinnlos, dass Lüge und Wahrheit gar nicht mehr unterscheidbar sind und auch gar nicht mehr unterscheidbar sein müssen. Sie müssen ja nur ihre Rolle spielen in einem Moraltheater zugunsten des eigenen Ruhms und des eigenen Machterhalts. Naja, das ist auch, muss man sagen, für die Bibel nichts Neues. Ja, die Bibel berichtet uns von vielen Königen, wo es dann lapidar heißt, sie taten, was Gott nicht wohlgefiel. Ja, und natürlich haben diese Könige versucht, eben auch diesen Status zu erreichen, dass jemand am Ende über sie schreibt, sie taten, was dem Herrn wohlgefiel. Viele dieser Könige sind mit einem sehr guten Willen gestartet. Und selbst die Könige, die die Bibel positiv hervorhebt, waren da immer wieder am Schwächeln und waren eben dafür anfällig, solche Darstellungen zu machen. Und als Gegengewicht zu so etwas hat Gott Propheten geschickt, die eine Herrschaftskritik ausgeübt haben, die Zurückbesinnung auf Gottes Wort aufgerufen haben. Wie beispielsweise der Prophet Samuel, der ganz am Anfang, bevor Saul als König gesalbt worden ist, gewarnt hat, dass Gott eigentlich der König ist und dass ein menschlicher König ein Kompromiss ist und ein gar nicht ganz so unproblematischer, wie sich dann auch später zeigen sollte. Das heißt, so ein System kann eigentlich nur funktionieren, wenn es Menschen gibt, die die faulen Stellen aufdecken, die sie durchbrechen können, die eine Liebe zur Wahrheit haben. Und das ist das Spannende an der Bibel, jetzt im Gegensatz zu solchen manipulierten Berichten, die halt eben sich auf eine Sache fokussieren, dass die Bibel nämlich eben beides beinhaltet. Auf der einen Seite Lob und Legitimation eines Herrschers, und diese Herrscher wurden ja auch von Gott benutzt, um große Dinge zu tun und seine Herrlichkeit voranzutreiben. Auf der anderen Seite halt aber eben auch die Kritik. Und das zeigt wiederum, dass Kompromisse möglich sind und mitunter auch notwendig sind, aber natürlich eben auch ihre Grenzen haben. Ich habe mir mal getraut, das Wort Jesu gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, auch als eine Art Kompromiss zu deuten, mit dem Ziel, dass er eben sagt, naja, jetzt geht es hier an der Stelle um die Herrlichkeit Gottes, der Rest, das ist die Versuchung von euch, und da will ich jetzt nicht in die Punktreiterei ausufern und sagen, das ist halt eben das Nicht-Wesentliche, sondern es geht hier um das Wesentliche. Und solche Arten von Kompromissen, die kommen in unserem Leben natürlich immer wieder zum Tragen. Bei Werten, die nicht von allen geteilt werden. Denken wir an die Abtreibung. Ich will da jetzt gar nicht inhaltlich eingehen, aber vielleicht kurz zur Diskussion in den USA. Da gibt es die zwei Lager, die sagen zum einen, es ist ganz knallhart ein Mord. Auf der anderen Seite Leute, die sagen, naja, jeglicher Eingriff ist ein diktatorischer Eingriff in meine Freiheit. Und da ist natürlich die Frage, geht es in diesem Streit wirklich um Moral und Werte und Glauben oder geht es um politische Macht auf der einen Seite und um die ultimative, grenzenlose persönliche Freiheit auf der anderen Seite. Und ich denke, hier hilft als Kompromiss nur ein ehrliches, betendes Abwägen im Glauben. Mit der Frage, wie weit können wir dabei gehen, nicht? Also hier kann so ein Fundament eine Hilfe sein, eine Art Richtschnur. Ich würde als ganz klare Grenzen Dinge nennen wie die Anbetung von Götzen oder das bewusste Verdrehen von Wahrheiten oder ein Verstoß gegen die ganz elementaren, nicht die zeitbedingten Gebote Gottes. Ja, was können wir mit so einem Fundament machen, ist die Frage. Ja, also bauen tut man ja normalerweise auf einem Fundament. Und ich denke, das ist eine eigentliche Aufgabe. Um eine Krise in eine Chance zu verwandeln, muss man auf dem Fundament etwas Stabiles sein. Und die Frage ist, was kann das sein? Und die Steine in dem Fundament, die geben uns da jeweils Möglichkeiten vor. Nehmen wir den Glauben. Wir haben in unserem Zukunftsprozess die Wichtigkeit von Jüngerschaft betont. Jüngerschaft ist etwas, was uns im Teil des Zukunftsprozesses begleiten wird. Und Jüngerschaft ist etwas, was uns in Gemeinschaft mit Gott, in Gemeinschaft miteinander, in Nachfolge, im Glauben bringen will. Wir wollen daran Gott näher sein. Und das ist einfach etwas, was wir praktizieren wollen, worin wir uns üben wollen, was ein wichtiges Element in unserem Gemeindeleben sein soll. Dann ist da das Tun. Da fremdeln wir als evangelikal geprägte Gemeinde mitunter ein bisschen. Leicht sehen wir uns irgendwie auf einem guten Weg von der Schöpfung auf der einen Seite in die Erlösung der Ewigkeit auf der anderen Seite, und dazwischen ist man vielleicht versucht, sich in so einen inneren Glauben zurückzuziehen. Augustin Wenzer ist ein ehemaliger Direktor der weltweiten evangelischen Allianz, und er hat einmal gesagt, als Evangelikale haben wir möglicherweise einen dynamischeren Glauben. Aber wie relevant er ist für unser Land, für unsere Mitbürger, das ist die spannende Frage. Resignation, fromme Weltflucht sind eben eine Flucht gegen den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Wenn wir das so tun, dann praktizieren wir damit letztlich eine Förderung der Unterdrückung von Menschen, eine Instrumentalisierung des Glaubens, wie wir das eben an den Beispielen der Diktatoren gehört haben. Es wird also in Summe ein Miteinander von geistlichem und gesellschaftlichem Engagement notwendig sein in der Zukunft. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, können wir an der Stelle vielleicht auch deuten, wir, die wir in einer Demokratie leben, als einen Auftrag konstruktiv mitzugestalten in der Gesellschaft. Und andererseits, jedes Tun bedingt auch ein Lassen. Ist unsere Art zu leben vielleicht auch Ursache der Probleme? Sollen wir bestimmte Dinge lassen, sei es jetzt vor dem Hintergrund der Klimakrise, sei es vor dem Hintergrund unseres Konsums, sei es aber auch vielleicht in unseren Beziehungen, Streitlust und anderen Dingen, pochen aufs Ego. Da gibt es sicherlich auch viele Sachen, die wir im Tun unterlassen sollten. Stabilität, weniger ist mehr. Es sieht so aus, als ob wir mit weniger Stabilität auskommen müssen, innerlich und äußerlich. Und aber auch in einer instabilen Welt ist Leben in Fülle möglich. Und ich denke da vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, an einen Besuch eines afrikanischen Pastors, den wir mal hier hatten, der uns berichtet hat von dem Leben in seiner Gemeinde, in irgendeinem afrikanischen Land, habe ich auch vergessen, ich weiß nur noch, da war Bürgerkrieg und die Leute lebten also wirklich in einer, na, ich weiß nicht, ob sie in einer Not lebten, aber sie lebten jedenfalls wirklich in einer Unsicherheit, wie der morgige Tag sein wird. Und sie haben in dieser Situation fröhlich Gottesdienst gefeiert, wie er uns erzählt hat und wie er uns auch in Bildern gezeigt hat. Die Leute waren sicherlich nicht weniger fröhlich als wir und sie haben sicherlich auch nicht weniger fest an Gottes Handeln in ihrem Alltag geglaubt. Nicht, weil sie das als Mittel genommen haben, um zu verdrängen, was um sie herum ist, sondern weil sie einfach die Gefahr akzeptiert haben und auf Jesus vertraut haben. Dann haben wir die Werte als Richtschnur Gottes für unser Leben. Und so wollen wir sie auch leben. Aber Werte sind kein Selbstzweck, wie Jesus im Neuen Testament auch oft gesagt hatte. Die Heilung am Sabbat beispielsweise. Ja, im Glauben müssen wir jeweils Werte kritisch prüfen und aufgeben. Prüfen, ob sie vielleicht doch menschlich sind am Ende, ob sie vielleicht menschlich bequem sind, ob sie uns vielleicht nur auf eine menschliche Art und Weise dienen, ob sie vielleicht nur für eine bestimmte Zeit oder nur für eine bestimmte Personengruppe gegolten haben. Wenn wir zum Beispiel an Abraham denken, deine Nachfahren werden ein Volk sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Verheißung uns nicht gilt. Wenn sie das täte, dann würde die Weltbevölkerung locker über die 100 Milliarden anwachsen müssen, damit das passieren kann. Und trotzdem können wir darauf vertrauen, dass Gott eine Zukunft mit uns hat, dass er ein Leben in die Ewigkeit hinein uns in Aussicht stellt. Und ein neuer alter Wert an dieser Stelle könnte sein, dass wir das einfach anderen weitergeben, dass wir anderen davon erzählen, dass es diese Zukunft Gottes mit jedem Menschen gibt. Vielleicht sollten wir auch die Mechanismen unseres Wohlstandes hinterfragen, so ein immer mehr, das kann die Lösung nicht sein. Und ein Segen Gottes, der mündet nicht automatisch in einen Wohlstand. Besitz als Indikator für einen gelungenen Glauben, das taugt einfach nicht. Ich glaube, das ist offensichtlich, aber wir sind vielleicht auch ein bisschen geneigt, Leuten, naja, die ein dickes Auto fahren und ein gutes Einkommen haben, die Villa am Gardasee haben, dass wir denen halt immer mehr glauben als Leuten, die das nicht haben. Und die Konsequenz müsste sein, wir dürfen uns sicherlich freuen über das, was Gott uns geschenkt hat, aber wir müssen Christen ernst nehmen, auch wenn sie keinen Wohlstand, wenn sie keinen Erfolg haben. Ja, zu guter Letzt Gemeinschaft und Hoffnung. Im Zukunftsprozess unserer Gemeinde, da sind etliche Bilder skizziert worden, hier in den Runden mit Stefan Lingort in den Arbeitsgruppen, was unsere Gemeinde sein kann, was unsere Gemeinde sein soll. Ein Leuchtturm war dabei, ein sicherer Hafen, ein Garten, in dem etwas wächst. Und ich glaube, gerade in unsicheren Zeiten sind das Orte und Bilder, nach denen sich Menschen sehnen, die Menschen brauchen. Im Zukunftsprozess, da haben wir den Eindruck bekommen, dass hier an dieser Stelle unser Auftrag liegt. Mit der Konsequenz, dass wir da weiterbauen, weiterarbeiten, weiter investieren sollen. Dass wir einen Ort schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen, an dem sie angenommen werden, wo sie Glauben lernen können. Das wird Jüngerschaft leben, beinhalten. Das wird natürlich auch noch andere Sachen beinhalten, wie zum Beispiel praktische Hilfe, die wir uns untereinander geben können, oder Raum für spannende neue Ideen, die wachsen können zu etwas Großem. Das wird alles auch funktionieren, wenn die Räume ein bisschen kälter sind oder wenn in den Supermarktregalen kein Öl und kein Klopapier mehr steht. Denn eine Verheißung einer Sicherheit, die haben wir nicht. Wir müssen mit einer Ambivalenz leben, so wie im Alten Testament die Menschen, so wie das Volk Israel im Alten Testament gelebt hat. Mal waren sie selber eine Macht, mal waren sie der Spielball großer Mächte. Sie standen immer zwischen Heiligung und Sünde. Mal waren sie in einem Unheil versunken, mal wurden sie wieder emporgehoben zur Heiligung. Aber die Sicherheit, die Stabilität, dass die Sachen kontinuierlich exponentiell nach oben gingen, hatten sie nicht und die haben wir auch nicht. Und an der Stelle möchte ich ein bekanntes Luther-Zitat zum Schluss anbringen, auch wenn es nachweislich, wie ich gemerkt habe, gelesen habe, gar nicht von Luther stammt. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Ich glaube, das kann eine gute Handlungsanweisung auch für uns als Gemeinde sein. Amen.